Ja, es steht hier unter 16 Uhr, das stimmt, fortlaufende Auslegungspredigt. Also das bedeutet nicht, dass ich eine Auslegungspredigt halten werde, damit ihr fortlauft, sondern das Thema ist die Auslegungspredigt, die fortlaufend durch die Schrift hindurch geht. Und ich hatte etwas, ich war etwas gespalten, als ich das vorbereitet habe, weil ich wusste, es sind nicht nur Leute hier, die selber verkündigen, die selber predigen, sondern auch Leute, die normalerweise nur auf Predigten hören. Und jetzt, wie macht man das? Für diese beiden Gruppen etwas zu sagen über die Auslegungspredigt bei Zwingli oder überhaupt eine Begründung. Wie macht man das, dass alle wirklich etwas davon haben? Ich hoffe, dass niemand jetzt enttäuscht wird, dass es vielleicht für die Verkündiger etwas zu wenig gibt oder zu wenig tief in die Predigtarbeit hineingeht vom Thema her. Oder umgekehrt, dass es den Leuten dann fast langweilig wird, die nur Predigten hören. Ich hoffe es nicht. Ich möchte zwei weitere Dinge vorausschicken, die euch vielleicht helfen könnten, den Aufbau und den Inhalt meines Vortrages einzuordnen. Das erste ist ein Bekenntnis, das haben wir auch schon gehört heute, dieses Bekenntnis. Ich bin kein ausgesprochener Zwingli-Kenner. Ich habe mich bevor ich zu Zwingli kam, habe ich mich mit verschiedenen anderen, meistens eher mit späteren Reformatoren befasst, einmal abgesehen von Martin Luther. Auf Zwingli bin ich erst relativ spät gestoßen. Das war in einer Zeit, als ich schon im Dienst als Pfarrer war, dass ich angefangen habe, seine Schriften zu lesen. Vor ein paar Jahren habe ich da angefangen, seine Werke zu lesen, und was ich da aber gelesen habe, das hat mich begeistert. Diese Klarheit auf der einen Seite, diese Gedankengänge, die es schafft, sich wirklich einfach verständlich auszudrücken über all das, was er schreibt. Empfehle ich wirklich jedem, diese Schriften Zwinglis zu lesen und da etwas über ihn zu lernen oder auch vor allem von ihm dann zu lernen. Was mich am meisten begeistert an Zwingli und an seinen Schriften ist seine starke Bindung an die Heilige Schrift. Das haben wir schon vorher gehört. Die springt einem in seinen Werken regelrecht entgegen. Seine Bindung oder sein sich unter die Schrift stellen. Er möchte nichts bringen, was er nicht in der Heiligen Schrift findet oder von daher begründen kann. Das ist das Erste. Und das Zweite, das hängt mit diesem Ersten zusammen. Ich bin nicht durch Zwingli zur sogenannten expositorischen Predigt, also dieser fortlaufenden Auslegung der biblischen Bücher gekommen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass meine Vorbilder, die mich beeinflusst haben im Predigen und mich gelehrt haben, so zu predigen, und ich ihnen das abgeschaut habe, die sind zumindest vielleicht indirekt von Zwingli beeinflusst, also über seine Nachfolger und so weiter. Auch Zwingli hat ja die Auslegungspredigt nicht erfunden, das haben wir auch schon gehört vorher, sondern die Kirchenväter. Zwei berühmte Beispiele sind Chrysostomos oder Augustinus. Die haben sich nach dem Vorbild der Propheten und Apostel auch schon darin geübt. Und es gibt viele, viele schriftliche Predigten von diesen Kirchenvätern, die fortlaufend durch die Bibel, durch die biblischen Bücher hindurchgehen. Zwingli hat diese über lange Zeit vernachlässigte und verschüttete Form der Verkündigung wieder aufleben lassen, indem er bei seinem Amtsantritt am 1. Januar 1519 in Zürich anfing, das Matthäusevangelium kontinuierlich, also Abschnitt für Abschnitt auszulegen. Ich fand in Zwinglis Schriften, ihr spürt etwas von dieser Schwierigkeit, das haben wir jetzt, haben die Brüder auch schon gesagt, viele Dinge von ihm zu finden, wo er sich rechtfertigt oder das begründet, warum er die Schrift so auslegt, das finden wir, oder ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden, eine explizite Begründung oder Erklärung für die Predigt als fortlaufende Auslegung der Schrift. Aber was wir sicher sagen können, ist, dass sich diese Form damit deckt, was er mit der Predigt beabsichtigt hat, warum er so zu predigen anfing. Was hat er beabsichtigt? Erstens wollte er den Gottesdienst reformieren. Im Zentrum des Gottesdienstes stand damals die Messe, die römisch-katholische Form der Feier des Abendmahls, bei der oder um die herum dann lediglich lateinische Texte gelesen wurden, die die meisten Leute gar nicht verstanden haben. Zwingli kritisierte die Kirchenvertreter, die in eindrucksvollen Gewändern auftraten und Zeremonien abhielten, die keinen Einfluss auf das Leben der Menschen hatten. Der Gottesdienst, den die versammelte Gemeinde feiert, sollte aber die Leute für den alltäglichen Gottesdienst unter der Woche ausrüsten. Das war, was Zwingli darüber sagte. Der Gottesdienst der versammelten Gemeinde am Sonntag soll die Leute für den alltäglichen Gottesdienst unter der Woche ausrüsten. Die Priester sollten darum besorgt sein, dass die Moral, der Lebenswandel der Menschen, zuallererst natürlich ihr eigener, verbessert wird. Das sei ihre Aufgabe. Die Leute sollten angeleitet werden, ein gottgefälliges Leben zu führen. Und deshalb sollten die Hirten eine Botschaft, und zwar eine verständliche Botschaft, an sie ausrichten. Zwingli fasste diese Botschaft immer wieder in zwei Worten zusammen. Ich sage es im neuen Deutsch, ich kann das zwinglische Deutsch nicht mehr so gut. Bessert euch. Das war die Botschaft. So soll sie zumindest beginnen. Bessert euch. Es ist seine Übersetzung der Worte, mit denen sowohl Johannes der Täufer als auch der Herr Jesus ihre Predigt anfingen. Tut Buße, kehrt um. Und dann glaubt an das Evangelium. Und aus diesen Gründen stellte Zwingli die Predigt ins Zentrum des Gottesdienstes. Die Menschen sollten nicht ein unverständliches Gemurmel einer Zeremonie zu hören bekommen, sondern das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes sollten sie verstehen, natürlich. Nicht nur die Worte, weil sie in ihrer Sprache vorgelesen wird, sondern auch inhaltlich, in seiner Bedeutung, weil es durch den Prediger erklärt und angewendet wird. Zwingli sagte, die Hirten haben die Verantwortung, den Dienst von Propheten auszuüben. Die Hirten der Kirche haben diese Verantwortung, den Dienst von Propheten auszuüben. Das heißt, sie richten das Wort Gottes, das sie selber empfangen haben, an die Menschen. Die Predigt ist dazu da, um das Wort Gottes selber sprechen zu lassen. Wenn das Wort Gottes spricht und gehört wird, dann wirkt es den Glauben und verändert diejenigen, die es glaubend hören. Zwingli zitiert dazu Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. durch das Wort Christi. Er zitiert auch immer wieder 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Damit die Menschen zu jedem guten Werk ausgerüstet oder zugerüstet werden, müssen sie dem Wirken des Wortes Gottes ausgesetzt werden. Und diese Betonung Zwinglis kam auch aus der Überzeugung, die sein ganzes reformatorisches Streben bestimmte und motivierte, nämlich, dass allein die Heilige Schrift, bestehend aus den Büchern des Alten und Neuen Testaments, Grundlage und Richtlinie für Lehre, Glauben und Leben sein kann. Und diesen Grundsatz wiederholte er ständig. Und er bestand darauf, dass die Kirche sich danach richten muss. Alle seine Schriften sind Zeugnis dieser Überzeugung. Alles, was er lehrt und behauptet, ist stets mit der Bibel begründet. Und daraus folgt, wie schon gesagt, wenn man den Glauben und das Leben der Menschen verändern will, so dass es gottgefällig wird, dann muss man ihnen das Wort Gottes geben. Der Weg und das Mittel dazu ist die Predigt, das Vorlesen und erklärende Auslegen der Bibel. Das ist die Predigt. Zwingli erwähnt zumindest ein Modell für die Predigt, nach dem man sich richten soll und das er offensichtlich auch selbst übernommen hat. Und das ist das Vorbild Jesu in der Bergpredigt. Er sagte, so sollte man predigen wie Jesus in der Bergpredigt. Dort zitiert ja der Herr die Schrift und dann wägt er die Möglichkeiten oder die vorhandenen Traditionen des Verständnisses ab und erklärt dann den wahren Sinn der Schrift. Es wurde zu euch gesagt, sagt er, ich aber sage euch. Also Möglichkeiten des Verständnisses, aber was ist das richtige Verständnis? Genau so begann Zwingli die Schrift vorzulesen und sie dann für die Hörer verständlich zu erklären. Und so sagt er, sollen es die treuen Hirten der Kirche tun, damit die Leute das Wort Gottes verstehen und ihr Leben darauf ausrichten können. Wie wir aus der Geschichte wissen, hatte die Verkündigung und Lehre Zwinglis und der anderen Reformatoren mit ihm oder nach ihm tatsächlich auch diese Wirkung. Die Christenheit wurde verändert. Sowohl die Hirten der Kirche als auch die Menschen, die die Gottesdienste besuchten und auf die Hirten hörten, weil ihre Hirten nicht mehr sich selbst und ihre Machbarkeitsideen in den Vordergrund stellten, sondern das Wort Gottes und die Predigt desselben. Darum konnte die Kirche reformiert werden und wieder zu dem Werkzeug werden, das sie von Gott gedacht ist. Zwingli hätte sicher der berühmten Aussage von Martin Luther zugestimmt und sie auch für die Schweiz dasselbe gesagt. Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben, sonst habe ich nichts getan. Das Wort hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenbergisch Bier mit Philipp getrunken habe, so viel getan, dass das Papsttum schwach geworden ist. Ich habe nichts getan, das Wort hat alles bewirkt und ausgerichtet. Das war auch Zwinglis Überzeugung. Bis heute wurde dort, wo das reformierte Bekenntnis und die Tradition aufrechterhalten wurde, auch die Form der fortlaufend auslegenden Predigt weiter gepflegt. Ich weiß nicht, wie viele, die heute auf diese Weise predigen, sich auf Zwingli berufen. Wahrscheinlich ist das nur eine Minderheit, die sich auf Zwingli beruft, wenn sie fortlaufend durch biblische Bücher predigen. Und wir sollten auch nicht nur deshalb etwas weiter pflegen, weil es Tradition ist oder weil jemand anders damit berühmt geworden ist und Erfolg hatte. Damit würden wir dem Geist und dem Prinzip der Reformation widersprechen. Aber wir sollten, wie Zwingli und die anderen Reformatoren, fragen, was gibt uns die Heilige Schrift, das Wort Gottes, denn vor in dieser Sache? Gibt es eine biblisch richtige oder eine vorgeschriebene Art der Predigt, Form der Predigt? Könnt ihr das in der Bibel finden, dass da vorgeschrieben ist, wie die Form der Predigt sein soll? Und was wir in der Bibel nicht finden, ist eine Anweisung, zum Beispiel von Paulus an Timotheus oder an Titus, auf welche Art, in welcher Form sie predigen sollen. Das finden wir nicht. Es gibt kein direktes Gebot in diese Richtung. Aber wie es das Westminster-Bekenntnis so hilfreich formuliert, ist der ganze Ratschluss Gottes in Bezug auf alles, was zu seiner eigenen Ehre und zum Heil, zum Glauben und zum Leben des Menschen nötig ist, entweder in der Schrift ausdrücklich niedergelegt oder kann durch gute und notwendige Schlussfolgerungen aus der Schrift abgeleitet werden. Das ist der Punkt. Wie es Zwingli auch aufzeigte, finden wir in der Schrift das Vorbild des Herrn, der Propheten und der Apostel. Den Propheten wurde von Gott immer und immer wieder gesagt, dass sie nicht ihre eigenen Ideen, Vorstellungen und Träume predigen sollten, sondern das, was der Herr ihnen zu reden gab. Und diese Ermahnung gaben sie an die anderen Propheten weiter. Die gehorsamen Propheten, die gingen hin und begannen ihre Botschaft so: So spricht der Herr. Das ist Gottes Wort. So spricht der Herr. In ihren Predigten transportierten sie das Wort Gottes zu den Menschen. Sie schrieben es auch auf, damit die Generationen nach ihnen diese Worte auch noch haben. Ihre Predigten waren auch Anwendungen des bereits bestehenden Wortes Gottes. Sie zitierten oft ein schon bekanntes Wort, zum Beispiel aus dem Gesetz oder aus Teilen von Moses Schriften, und sie wandten es auf die Situation an, in die hinein sie sprachen. Sie ermahnten, wiesen zurecht, ermutigten, trösteten, aber immer auf der Grundlage und nie getrennt vom offenbarten Wort Gottes. Und diejenigen, die davon abwichen, das heißt eigene Ideen oder Einsichten, Wünsche oder Träume verkündigten, denen wurde das Gericht Gottes verkündigt. Das Beispiel oder Vorbild der Propheten gibt uns aber jetzt noch nicht, vielleicht habt ihr das jetzt auch schon gedacht, gibt uns noch nicht konkret eine Begründung für diese fortlaufende Bibelauslegung als Predigt. Also nicht für die Form, sondern vor allem mal für den Inhalt der Verkündigung. Was der Begründung für die Form näher kommt, ist das bekannte Beispiel aus dem Buch Nehemia. Da lese ich jetzt aus Nehemia 8, 2 bis 8 einige Auszüge. So brachte am ersten Tag des siebten Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen und vor jeden, der zu hören verstand. Und er las daraus vor, und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Da haben wir noch die Kanzel. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittweise vor, gaben den Sinn an, so dass man das Vorgelesene verstehen konnte. Nun, wenn wir in der Bibel etwas in einer Form oder in Form einer beschreibenden Erzählung wiedergegeben finden, dann heißt das noch nicht unbedingt, dass wir es genau gleich machen müssen. Also wenn die Bibel etwas beschreibt, was getan wurde oder was geschehen ist, heißt das nicht in jedem Fall, dass wir jetzt die Dinge auch so wiederholen sollen. Es gibt bekannte Beispiele, wo man weiß, dass man das nicht tun sollte. Aber im Zusammenhang dieses Berichtes in Nehemia, da lesen wir auch, dass das Volk als Folge dieser Verkündigung von ihren Sünden umkehrte und eine geistliche Erneuerung erfuhr. Das war, was auch bei der Reformation wieder passierte. Und wenn wir uns an das Vorbild der Bergpredigt erinnern, sehen wir, dass der Herr Jesus in ähnlicher Weise das Wort, nämlich das Gesetz Gottes, auslegte und erklärte, wie es zu verstehen und anzuwenden ist. Auch im Neuen Testament, in Paulus erstem Brief an Timotheus, jetzt kommt doch noch etwas, was Paulus an Timotheus schrieb, da ermahnt der Apostel seinen Schüler, bis ich komme, 1. Timotheus 4, Vers 13, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen mit Ermahnen, mit Lehren. Und dieses Vorlesen bezieht sich natürlich auf das Wort Gottes. Und es kann gut sein, dass neben dem Alten Testament auch die bereits vorhandenen Briefe von Paulus dazugehörten, die in der Zeit ja auch schon als Wort Gottes anerkannt waren, wie Petrus in seinem zweiten Brief 3, Vers 15 schreibt. Dieses Beispiel lässt annehmen, dass in den ersten Gemeinden der frühen Kirche so gepredigt wurde. Sie führten die Tradition der Synagogen fort, die auch der Herr Jesus pflegte, als er die Schriftrolle öffnete, vorlas und das Geschriebene erklärte und dann auf sich anwandte. Ja, nun bleibt immer noch die Frage, vielleicht für die Skeptischen unter euch, ob es denn wirklich die einzige biblisch richtige Methode ist, nicht nur aus der Schrift, sondern auch fortlaufend aus den biblischen Büchern zu predigen. Könnte man gemäß diesen Vorbildern nicht auch einzelne Abschnitte herausnehmen und diese auslegen oder vielleicht sogar einzelne Verse? Es gibt doch auch Beispiele berühmter Prediger in der reformatorischen Tradition, die das so taten, zum Beispiel Charles Spurgeon. Er legte in der Regel nicht in seinen Predigten fortlaufend biblische Bücher oder Briefe aus. Wir müssen dazu allerdings sagen, dass Spurgeon doch fortlaufend Bibelauslegung praktizierte, nämlich in schriftlicher Form in seinen Bibelkommentaren. Aber dann haben wir auch in den reformierten Kirchen die Tradition der Katechismuspredigten. Und darin wird das Wort Gottes mehr in systematischer Form, also thematisch, ausgelegt. Aber diese Katechismuspredigten werden in aller Regel zusätzlich zu der fortlaufenden Auslegung gehalten. Ich würde dennoch zugeben, dass die Bibel uns nicht verbietet, nicht fortlaufend durch die Bücher und Briefe zu predigen. Ich halte mich hier an James Montgomery Boyce, der einmal gesagt haben soll, man darf ab und zu eine nicht auslegende Predigt halten, wenn man danach sofort Buße tut und dazu zurückkehrt, sie fortlaufend auszulegen. Das biblische Vorbild deutet stark in diese Richtung der fortlaufenden Auslegung. Die Hauptsache dabei ist, dass der Prediger zusammen mit der Gemeinde, der er predigt, unter dem Wort Gottes steht. Der Prediger steht unter dem Wort Gottes, zusammen mit der Gemeinde. Und er hat das Wort Gottes vorher gründlich studiert und liest es dann der Gemeinde vor und die Bedeutung und die Anwendung erklärt er ihr anschließend. Wir hören gemeinsam das Wort Gottes und sind ihm gemeinsam gehorsam, indem wir es gemeinsam anwenden. Die fortlaufende Auslegung bietet aber zumindest einige Vorzüge, die wir nicht missachten sollten. Und wir vermeiden damit auch einige Gefahren oder Mängel, die durch punktuelle oder eklektische Predigt entstehen können. Eine Gefahr dieser punktuellen oder eklektischen Auslegung ist, dass der Prediger vermehrt seine Lieblingsstellen auswählt und darüber predigt. Oder dass er wiederholt Themen wählt, die er gern bearbeitet und gleichzeitig mühsame oder schwer verständliche Themen oder Passagen vernachlässigt oder sie umgeht. Eine weitere große Gefahr ist, dass man durch das Predigen über einzelne individuell ausgewählte Verse oder Abschnitte, dass man dann den Zusammenhang vernachlässigt, den Zusammenhang des Kapitels vielleicht oder des ganzen Briefes oder Buches und den Zusammenhang des Testamentes oder den intertestamentlichen Zusammenhang. Das alles kann man leichter vernachlässigen, wenn man so herauspickt und so predigt über Bibelstellen, anstatt fortlaufend. Ich möchte einfach ein Beispiel nennen, wo das vielleicht gut sichtbar wird. Wenn man zum Beispiel über Römer 12, Vers 1 predigt. Diesen Vers, oder vielleicht nimmt man noch den zweiten Vers dazu, kann man nur richtig verstehen, wenn man vorher die gesamten 11 Kapitel gelesen und gründlich studiert hat. Ich ermahne euch nun, Brüder, aufgrund der Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Da fängt man mal an und überlegt sich, was heißt es, ich ermahne euch nun aufgrund der Erbarmungen Gottes. Ja, das sind all die Dinge, die Paulus in den 11 Kapiteln vorher erklärt hat. Und die müssen wir jetzt präsent haben. Wir können nicht, der Prediger kann schon in einer Predigt über Römer 12 so grob erklären, wie sich der Vers zu den anderen davor verhält oder was für eine Beziehung der dazu hat. Aber wirklich substanziell verstehen wird es die Gemeinde erst, wenn sie die vorherigen Kapitel wirklich gründlich studiert hat. Und dazu würde der Prediger durch die fortlaufende Auslegung des ganzen Briefes natürlich helfen. Dasselbe gilt für die anderen Briefe der Apostel, aber auch die übrigen biblischen Bücher. Um sie wirklich zu verstehen, müssen wir sie aus dem Zusammenhang verstehen. Und diesen Zusammenhang verstehen wir am besten, wenn wir die Bücher in der inneren Reihenfolge lesen und studieren, wie sie uns gegeben wurden. Im Gegensatz dazu könnte ein Prediger, der stets über eklektisch gewählte Passagen predigt, also so punktuell Passagen herausnimmt, er könnte seine Gemeinde auf denselben Weg schicken, den er geht, sodass sie ihre Bibel persönlich auch nur so lesen, so sprunghaft sich Sachen herausnehmen, dass sie schwierige oder mühsame Stellen oder Bücher auslassen, dass sie nur nach Aufstellern suchen, sogenannten Trost- und Ermutigungsworten und so weiter. Man findet ja diese dann in den Losen, wenn man Anfangsjahr die Leute die Lose ziehen mit einem Bibelvers, da findet man keine schwierigen Stellen oder Ermahnungen. Also das kann sein, dass die Leute dem Prediger darin folgen und eben nur auch Sachen herauspicken oder wiederholt Lieblingsstellen nachlesen und Zusammenhänge vernachlässigen oder sie ungenügend verstehen. Es hat eine Auswirkung, oder wie die Predigtform hat auch eine Auswirkung, nicht nur der Inhalt. Und wenn die Bibel fortlaufend ausgelegt wird, das heißt durch ganze Bücher der Reihe nach gepredigt wird, dann wird die Gemeinde ermutigt, es in ihrem persönlichen Bibelstudium gleich zu tun. Wenn der Prediger, der ja darin ausgebildet ist, sollte er sein, wenn er ihnen vorzeigt, wie man durch die Bibel liest, wie man das macht, wie man schwierige Stellen interpretieren kann, dadurch, indem man sie im Zusammenhang mit dem Vorher- und Nachhergesagten im gleichen Buch oder Brief oder im Zusammenhang der übrigen Bücher versteht, dann können alle von ihm lernen, wenn er das so vorzeigt, ihnen in der Weise vorausgeht. Die Predigthörer werden so ermutigt, nicht aufzugeben oder auszuweichen, wenn sie an schwierige Stellen kommen. Sie haben von der Verkündigung ihres Hirten und Lehrers gelernt, wie man diese anpackt, weil er in der fortlaufenden Auslegung der Bibel eigentlich nichts anderes tut, als die Bibel zu lesen und dann aus dem Zusammenhang ihre Bedeutung zu erklären. Der Pfarrer, der Verkündiger, steht bei dieser Art Predigt nicht im Fokus des Interesses. Es ist das offenbarte Wort Gottes selbst, das im Zentrum steht. Weil der Pfarrer nicht seine eigenen Ideen mitteilt, weil der Pfarrer nicht hinsteht und sagt, ja, ich habe Folgendes auf dem Herzen, das ist mir so mal in den Sinn gekommen. Nein, er stellt sich zusammen mit seinen Hörern unter das Wort Gottes, liest es mit ihnen gemeinsam, versucht mit ihnen gemeinsam zu verstehen, was Gott spricht. In der Reihenfolge, wie Gott sein Wort uns gegeben hat. Die römische Kirche hatte sich dahin bewegt, dass sie ihren Angehörigen sagte, so spricht die Kirche. Und damit meinten sie den Klerus, den Papst, die Bischöfe, die Priester. So spricht die Kirche. Zwingli und die Reformatoren erkannten, dass sie nicht das Recht hatten, das zu tun. Und darum riefen sie die Kirche zurück zum Wort Gottes. Sie begannen, dieses Wort wieder nach dem Vorbild der Apostel, Propheten und auch der frühen Kirchenväter gemeinsam mit den Gläubigen fortlaufend zu lesen und zu erklären. Als Zwingli in Zürich anfing, so zu predigen, sagten die Leute, jetzt können wir verstehen, was uns in der Heiligen Schrift gesagt wird. Und das ist das Ziel der fortlaufenden Auslegungspredigt, dass die Menschen verstehen, was die Heilige Schrift uns sagt. Die Christen lernen, die Bibel zu lesen, sie zu verstehen, was sie glauben müssen und wie sie Gottes Anweisung entsprechend leben sollen. Und die Lehren der Kirche werden nicht nach der Meinung der Philosophen gebildet, die sich und ihre Klugheit über das Wort Gottes stellen, sondern aus dem Wort Gottes selbst definiert, unter dem die gemeinsam hörenden Prediger und Hörer stehen. Möge Gott uns geben, dass die christliche Kirche als Ganze wieder dahin zurückkehrt.